Gib jeden Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu sein oder zu werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Satz hörst, was dieser Satz, dieses Zitat von Mark Twain mit dir macht, ob es dich anspricht, ob es dich abholt oder ob es dir eher so geht, dass du sagst, naja, jeder Tag, jeder letzte Tag, den ich erlebt habe, war eher der schlechteste, der schwierigste Tag. Also mir geht es schon immer wieder so, dass ich mich frage oder mir so geht, dass ich auf andere schaue und merke, Mensch, bei denen oder denke, bei denen läuft alles rund. Es klappt alles, es flutscht alles, es sieht alles so toll aus. Und da kommt dann manchmal ein bisschen Neid auf bei mir. Vielleicht geht es dir ja auch manchmal so. Aber wenn ich hinter die Kulissen schaue, dann stelle ich doch fest, dass es doch nicht so ist. Dass die Realität oft ganz anders aussieht. Dass nicht alles flutscht, alles gut läuft, sondern dass da einfach auch immer wieder Stolpersteine sind, auch beim anderen, nicht nur bei mir. Und was mir unheimlich gut tut und wofür ich unheimlich dankbar bin, ist einfach auch zu sehen, die Menschen, die vor mir gelebt haben. Die Menschen der Bibel, wenn ich die anschaue, stelle ich immer wieder fest, dass sie auch Herausforderungen hatten, dass auch nicht alles glatt gelaufen ist und dass auch manche Schwierigkeiten zu bewältigen waren. Und Anfang des Jahres bin ich über die Geschichte von Josef gestolpert. Ich habe die Geschichte von Josef gelesen im Alten Testament, die kennen bestimmt viele von euch, wird auch im Rallye-Unterricht behandelt, vielleicht hat man sie in der Kinderstunde gehört. Und manchmal denkt man ja auch, diese Geschichte ist so ein bisschen ausgelutscht oder man weiß ja schon alles. Und ich habe die Geschichte von Josef gelesen und habe gedacht, wow, das ist echt eine Geschichte, die sich über ganz viele Kapitel zieht, die unheimlich viele Höhen, unheimlich viele Tiefen mit sich bringt. Und ich wusste, über diese Geschichte von Josef möchte ich predigen. Und was mich so total begeistert hat an Josef, ist diese Auswirkung, die er hatte in seinem Leben. Diese Auswirkung, wie er Gesellschaft verändert hat, wie sein Leben gelaufen ist mit Höhen und Tiefen und wie er eine Geschichte geschrieben hat. Und trotz dieser Tiefen. Und gerade deswegen habe ich auch diese Predigt genannt, Josef läuft bei dir. Ja, Josef, der war ein richtiger History Maker. Jemand, der Geschichte beeinflusst hat, Geschichte geändert hat, Geschichte geschrieben hat. Und ich möchte euch eine kleine Anekdote von mir von früher erzählen. Als ich ein Kind war und mit der Bibel immer wieder Kontakt hatte, da habe ich mir überlegt, Mensch, wie wäre das denn, wenn die Bibel weitergeschrieben werden würde? Und wenn vielleicht Menschen, die ich kenne, Menschen aus meiner Verwandtschaft, Menschen aus meinem Umfeld oder vielleicht auch ich selber darin vielleicht einen Platz finden könnten. Und wäre das denn vielleicht möglich, da drin einen Platz zu finden? Das war so mein Gedanke. Und als ich ein Teenager war, ging es mir dann immer wieder auch so, dass ich gedacht habe, Mensch, ich möchte rausstechen aus der Masse. Ich möchte gar nicht so konform sein. Und man probiert ja dann auch Dinge aus, vielleicht mit Kleidung oder sonst, wie man sich ausdrücken kann, wie man herausstechen kann aus diesem Normalen, aus diesem Gewöhnlichen, wie man gesehen wird und wie man vielleicht auch eine Veränderung, eine Auswirkung in seinem Leben geben kann. Und das waren so meine Gedanken. Vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so. Wenn wir heute schauen, gibt es ja viele Influencer, die im Internet unterwegs sind, die prägen durch ihre Clips einfach auch was anstoßen wollen, eine Veränderung bringen wollen, gesehen werden wollen. Und ich glaube, dass dieser Wunsch, gesehen werden wollen und eine Auswirkung haben zu wollen, eine Gesellschaft verändern zu wollen, was Positives hinterlassen zu wollen, ein Erbe, dass das doch auch in jedem von uns drin liegt. Ja, und so möchte ich heute starten in diese Geschichte von Josef. Und ihr findet die im 1. Mose, Vers 37. Da geht es los mit dem jungen 17-jährigen Josef. Und diese Geschichte zieht sich über ganz, ganz viele Kapitel. Und ich kann heute nur so ein paar Details so aufgreifen. Eigentlich würde sich dieses Thema Josef eignen für eine ganze Predigtserie. Wahrscheinlich könnte man ein Vierteljahr über das Thema Josef predigen, um alle Details aufzugreifen und wirklich jedes Thema zu beleuchten. Aber ich möchte euch sagen, es lohnt sich da auch tiefer einzutreten. Ihr könnt gerne auch nachlesen, was Josef so alles erlebt hat und wie sein Leben gelaufen ist. Aber ich möchte euch mit hineinnehmen in die Geschichte, weil vielleicht manche Sachen auch nicht mehr ganz so präsent sind, möchte ich sie euch einfach kurz erzählen. Und zwar Josef, er kannte Gott. Er kannte Gott durch seine Vorväter. Da waren Abraham, Isaac und Jakob. Und es waren alles Männer Gottes. Und man könnte sagen, dieser Josef ist in einer Patchwork-Familie aufgewachsen. Er hatte 11 Brüder, eine Schwester. Es gab verschiedene Frauen, die Jakob hatte, die Lea, die Rahel und die Mägde, mit denen er die Kinder zusammen hatte. Also heute wäre es wahrscheinlich eine Patchwork-Familie. Und was besonders war bei Josef, der war der Lieblingssohn von Jakob. Er war lange erwartet von der Rahel und von Jakob. Die Rahel hat lange Zeit keine Kinder bekommen können. Und als dann Josef endlich kam, erwartet, ersehnt, war er der Lieblingssohn. Und der Jakob, der hat es deutlich gezeigt. Er hat es in der Form gezeigt, dass er Josef bevorzugt hat. Er hat Josef einen bunten Rock gemacht, ein Leinenkleid, hat ihm das geschenkt, diese Ehrung ihm zuteilen werden lassen, hat ihn vermutlich einfach auch mehr behandelt wie so ein Erstgeborener, was er nicht war, aber Josef hat ihm einfach diese besondere Stellung zukommen lassen. Jakob war das, der es ihm zukommen hat lassen. Und der Josef, der hat es gespürt, er wusste darum, wahrscheinlich war er auch stolz darauf, dass er diese besondere Position eingenommen hat. Und es gab diesen einen Tag, wo Josef diesen Traum hatte. Er hat geträumt von Garben, er war mit seinen Brüdern auf dem Feld unterwegs und hat Garben gebunden, das sind so Getreidebündel, und seine Garbe, die stand, und rings um ihn rum waren Garben, die sich verneigt haben. Und was hat er gemacht mit diesem Traum? Er war mutig, ist zu seinen Brüdern gegangen und hat ihnen diesen Traum erzählt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, die waren nicht amused darüber. Sie waren eh schon nicht begeistert, dass Jakob Josef bevorzugt hat. Jetzt kam Josef auch noch mit diesem Traum um die Ecke. Und ja, was denkt ihr, wie Josef sich verhalten hat? Er hat gleich nochmal nachgelegt und hat erzählt, Mensch, ich hatte nochmal einen Traum. Ein Traum von Mond und Sterne und Sonne. Und die haben sich alle verneigt. Und ja, ich meine, das hat wahrscheinlich das eine zum anderen zugetan. Und die Brüder waren natürlich nicht begeistert davon. Josef war eh so einer, der sie immer wieder auch verpetzt hat bei ihrem Vater, wenn sie irgendwelche Sachen gemacht haben oder schlecht gesprochen haben. Und jetzt kam er auch noch mit diesen Träumen und hat sich so dahingestellt gehabt. Ja, die Brüder waren eifersüchtig, die Brüder waren neidisch. Bei Josef lief's. Sie fanden das überhaupt nicht toll. Und es gab diesen Moment, wo er geschickt wurde von Jakob, einfach mal wieder nach den Brüdern zu schauen. Das hat er immer mal wieder getan. Und mit diesem bunten Rock, mit diesem bunten Leinenkleid, was er anhatte, haben die Brüder ihn natürlich schon von Weitem gesehen. Und sie waren so sauer und so voller Hass, dass sie gesagt haben, Mensch, das geht nicht. Wir bringen unseren Bruder um, wir bringen Josef um. Und es ging hin und her, sie haben diskutiert, was könnten wir tun, wie können wir es machen, haben dann gesagt, naja gut, das ist unser Bruder, eigentlich können wir ihn doch nicht umbringen, wir müssen irgendeine andere Möglichkeit finden. Und dann kamen sie auf die Idee, den Josef in den Brunnen, in eine Zisterne zu werfen, und haben gesagt, okay, wir werfen ihn da rein, dann ist das Thema mal erledigt. Der Vater Jakob war ja da und dem musste man ja irgendwas sagen, was mit dem Josef passiert ist. Und dann haben sie dieses Kleid genommen von Josef und haben es getränkt in ein Ziegenblut und haben das Josef, diesen Rock von Josef dem Jakob gebracht und haben ihm gesagt, guck mal, ein wildes Tier hat ihn gerissen. Und es war ein Riesenschmerz für den Jakob. Wahrscheinlich hat er gedacht, ich komme nie wieder aus diesem Schmerz heraus, dass mein Lieblingssohn ums Leben gekommen ist. Parallel ist mit Josef was passiert, und zwar er wurde verkauft nach Ägypten. Eine Karawane hat ihn mitgenommen, die Brüder haben Geld für ihn bekommen und sie haben ihn verkauft nach Ägypten. Und in Ägypten wurde er gekauft von Potiphar. Der Potiphar, das war ein oberster, ein Kämmerer des Pharaos, ein Oberster der Leibwächter. Und dieser Potiphar, der hat erkannt, wie kompetent Josef ist. Er hat erkannt, was der Josef kann, und hat ihm ganz viel überlassen. Und in dieser Zeit beim Potiphar, da gab es auch eine Frau des Potiphar. Und der Potiphar, wahrscheinlich war er auch nicht viel zu Hause. Die Frau des Potiphars hat auch gesehen, was der Josef für ein toller Kerl ist. Der Josef war schön, schreibt die Bibel. Und die Frau des Potiphars hat den Josef bedrängt und hat gesagt, hey komm, ich möchte mit dir schlafen. Und hat es immer wieder und immer wieder versucht. Und der Josef hat gesagt, nee, das geht nicht. Da mache ich nicht mit. Ich lasse mich da nicht drauf ein. Und die Frau fand es nicht lustig. Und weil sie einfach ihren Willen nicht durchgesetzt bekommen hat. Und die Frau, die hat dann einfach so getan, wie wenn Josef das mit ihr geschlafen hätte und hat es hingestellt, wie wenn er sie vergewaltigen hätte wollen. Und der Potiphar, der fand es nicht lustig und der hat Josef genommen und hat ihn ins Gefängnis geworfen. Eigentlich hätte er den Josef sogar umbringen lassen können für diese Tat, die angebliche Tat, die ja nicht passiert ist, aber die Frau so hingestellt hat. Ja, und in dieser Zeit im Gefängnis hatte Josef Kontakt mit zwei Häftlingen, einem Mundschenk und einem Bäcker. Und diese Häftlinge, die hatten einen Traum, jeder, und der Josef hat diesen Traum gedeutet. Und ja, weitere Jahre vergehen. Josef hatte gehofft, dass dieser Mundschenk ein gutes Wort beim Pharao bei ihm einlegt und dass er vielleicht dadurch auch wieder aus dem Gefängnis rauskommt. Das ist nicht passiert. Aber Jahre später hatte der Pharao einen Traum. Und der Mundschenk war wieder eingesetzt beim Pharao mittlerweile. Und dieser Mundschenk hat sich daran erinnert, Mensch, im Gefängnis, da war doch der Josef und der hat mir meinen Traum gedeutet. Und das ist doch tatsächlich so gekommen, wie er gesagt hat. Und er hat dem Pharao gesagt, der versucht hat, nach Traumdeutern zu suchen und keiner konnte ihm seinen Traum deuten. Mensch, da gibt es diesen Josef. Und dieser Josef, lass den doch holen. Der kann dir sicher helfen, diesen Traum, den du hast, zu deuten. Und er hat diesen Josef holen lassen. Er war wahrscheinlich so verzweifelt, dass er sich gesagt hat, naja, dann hole ich sogar jemand aus dem Gefängnis, um mir diesen Traum zu deuten. Und Josef hat ihm diesen Traum gedeutet. Er hat ihm gesagt, es kommen 7 Jahre Überfluss in Ägypten. 7 Jahre, wo ganz viel Getreide und ganz viel wächst und ganz viel Überfluss da ist. Und es gibt danach 7 Jahre Hungersnot. Und was er auch noch gemacht hat, er hat ihm gleich eine Strategie an die Hand gegeben, wie er über diese Zeit kommen könnte. Und der Pharao hat entdeckt, dass der Josef ganz weise ist und hat ihn eingesetzt über das Land Ägypten. Und Josef war inzwischen 30 Jahre alt, nur dass ihr einfach wisst, wie viel Zeit da dazwischen liegt. Und er hat ihm sogar einen neuen Namen gegeben. Im Prinzip hat er ihn auch zum Ägypter gemacht. Wahrscheinlich auch seine Optik, sein Aussehen, sein ganzer Stand hat sich mit diesem Moment geändert. Und der Traum, den der Pharao hat, der passiert. Es gibt ganz viel Überfluss. In dieser Zeit heiratet auch Josef. Er bekommt 2 Söhne und danach gibt es Hungersnot. Und diese Hungersnot betrifft nicht nur das Land Ägypten, sondern es betrifft die ganze Welt und auch die Familie von Jakob. Und der Jakob, der schickt schließlich seine Söhne nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Das ist eine ganz lange Geschichte, eigentlich eine Geschichte für sich separat. Die Brüder, die erkennen den Josef nicht. Er sieht anders aus, er redet wie die Ägypter, er hat einen Dolmetscher, der ihn übersetzt. Und der Josef erinnert sich und merkt, Mensch, das sind meine Brüder, und erinnert sich auch an seinen Traum, den er damals hatte mit den Gaben, mit der Sonne, mit dem Mond, mit den Sternen. Und er fragt seine Brüder nach dem Rest der Familie. Und es gibt einiges an Hin und Her. Die Brüder reisen auch mehrfach nach Ägypten. Der Josef, der behandelt seine Brüder hart. Er gibt sich auch nicht gleich zu erkennen. Und die Brüder fragen sich sogar irgendwann, Mensch, ist das vielleicht die Rache? Ist das das Schicksal für das, was wir damals unserem Josef angetan haben, was uns jetzt ereilt? Und der Josef holt schließlich, nachdem er sich hat zu erkennen geben, seine ganze Familie nach Ägypten in das Land Goschen. Er schreibt Geschichte damit. Und der Jakob, er lebt noch 17 Jahre lang in diesem Land in Ägypten. Und nach diesem Tag, nachdem der Jakob gestorben ist oder eine gewisse Zeit später, geht es den Brüdern so, dass sie sagen, Mensch, vielleicht jetzt ist unser Vater tot. Der Josef hat sich jetzt uns gegenüber immer fair verhalten, aber vielleicht passiert es jetzt, dass er uns umbringt, dass er uns was Böses will oder dass er sich jetzt einfach rächen will. Aber der Josef, der ist versöhnt mit seiner Geschichte und sieht die Hand Gottes in allem. Ja, das war jetzt doch ein recht langer Abriss von dieser Geschichte. Und was ich sehr schön finde, daran zu sehen, dass Gott den Einzelnen sieht und durch den Einzelnen handelt für das Kollektiv. Die Geschichte beginnt mit der Familie von Jakob, mit diesem Kollektiv, und sie endet wieder mit der Familie, mit der Versöhnung. Wenn wir das Leben von Jakob anschauen, das hat ganz vielversprechend begonnen. Als erwarteter, lang erwarteter, ersehnter Sohn, geliebt, bevorzugt vom Vater, diese besondere Stellung, die er hatte. Und Josef, der auch um diese Position wusste, der hat sich auch besonders gefühlt, hatte eigentlich eine Aussicht auf eine positive Zukunft. Ja, und dieser Josef, was mich begeistert, der hat seine Gaben eingesetzt, seine Fähigkeiten. Diese Gabe, Träume zu deuten, gleich dreimal kommt sie vor in der Geschichte, und diese Dinge sind alle auch eingetroffen, die er gedeutet hat. Diese andere Gabe, Dinge zu verwalten, Dinge zu organisieren, hat er trainiert, als er beim Potiphar im Haus war, und sie ausgebildet. Und danach konnte sie zum Einsatz kommen im Land Ägypten beim Pharao. Der Josef, der seine Gaben eingesetzt hat, egal an welchem Ort, ob im Haus des Potiphar, im Gefängnis oder beim Pharao. Und das Leben von Josef, wir haben es gehört, es war geprägt von Tiefen und von Höhen. Aber Gott war da in dieser Zeit, in den Tiefen und in den Höhen. Und mich hat begeistert zu lesen, im 1. Mose 39, Vers 2 steht: Und der Herr war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang, und er war im Hause seines ägyptischen Herrn. Und auch im Gefängnis, im Vers 39, Vers 21 lesen wir: Und der Herr war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Der Herr aber war mit Josef, Gelingen und Gunst. Und auch der Pharao hat es erkannt, dass Gott hinter Josef steht. Im Vers 41, Vers 38 lesen wir: Haben wir je einen gefunden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Ja, Josef, der wurde geformt durch seine Geschichte oder in seiner Geschichte. Und seine Geschichte hat es aus ihm gemacht, dass er wurde. Und ich habe vorher erzählt, Josef hatte zwei Söhne bekommen in Ägypten, und diesen Söhnen hat er besondere Namen gegeben mit besonderen Bedeutungen. Das war der Manasse. Manasse heißt: Gott hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Und der Ephraim: Gott hat mich wachsen lassen im Lande meines Elends. Ja, Josef erlebte die Erfüllung seines Traums. Sicher hat er immer wieder an diesen Traum zurückgedacht, den er am Anfang seiner Geschichte hatte. Sicher hat er drauf sich danach gesehnt, dass dieser Traum in Erfüllung kommt. Josef hat das Land Ägypten geführt durch die Hungersnot. Und er konnte die Familienzusammenführung, dieser Traum wurde real, den Josef hatte. Was ich so schön finde, dass sich Josef versöhnt hat mit seiner Geschichte, dass er sich versöhnt hat, und ich finde, es kommt auch so schön raus, durch diese Namen, die er seinen Kindern gegeben hat. Er hat sich schon lang versöhnt, bevor er auf seine Brüder wieder getroffen ist. Und Josef hat diese Absichten Gottes erkannt. Ja, wir lesen im 1. Mose 50, Vers 20: Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, also die Brüder. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Ja, Gott kann Böses zum Guten wenden, beziehungsweise alle Dinge zum Guten mitwirken, wie wir es auch im Römer 8, Vers 28 lesen. Und Gott hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Es ist ein Gott, der Versöhnung der Familien zusammenbringt Und ich finde, in dieser Geschichte von Josef gibt es auch Parallelen zu Jesus. Das sind Parallelen zu Jesus zu finden. Jesus, der die Geschichte der Welt auf eine Art und Weise verändert und beeinflusst hat, die in die Vergangenheit und in die Zukunft reicht. Und die so unglaublich ist. Geliebt vom Vater war Jesus. Er wurde verkauft, verachtet. Und am Ende hat er die Mega-Versöhnung gebracht. Durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung hat er Versöhnung gebracht und diesen Zugang zu Gott direkt freigemacht. Was heißt es für mich? Was heißt es für dich? Auch mit dir will Gott Geschichte schreiben. Auch mit dir will Gott Geschichte schreiben. Und so wie Josef um seinen Stand als geliebter Sohn wusste, darfst du auch diesen Stand einnehmen, geliebter Sohn, geliebte Tochter. Und ich möchte dir drei Punkte mitgeben. Erstens, du bist geliebt. Gott liebt dich und du darfst dir dieses Standesbewusstsein, so wie Jesus diesen Stand eingenommen hat, wusste, ich bin geliebt, so darfst du auch diesen Stand einnehmen. Zweitens, lebe unabhängig von deinen Umständen. Vielleicht hast du manchmal den Gedanken, wann wird endlich alles wieder normal? Gerade auch in der Zeit von Corona geht es uns doch alle so, dass wir uns nach dem, wie wir es kannten, zurücksehnen. Wann wird endlich wieder alles normal und wann läuft endlich alles? Und da möchte ich dir sagen, mach dich unabhängig von diesen Gedanken. Mach dich unabhängig von diesen Umständen. Je größer die Dunkelheit, desto mehr kann Jesus durch dich strahlen. Drittens, bringe deine Gaben zum Einsatz. So wie Jesus seine Gaben entfaltet und genutzt hat, lass deine Gaben sichtbar sein und lebe deine Berufung, egal was kommt. Auch in schwierigen und tiefen Zeiten ist Gott mächtig und wirkt. Und in deinen Gedanken bereitest du bereits dein Tun vor. Ich hatte am Anfang dieses Zitat, gib jeden Tag die Chance, der schönste Tag deines Lebens zu sein. Dein Leben wird eine Auswirkung haben, auf die Größe und auf die Auswirkung hast du einen Einfluss. Und ich möchte einfach schließen mit diesem Satz, läuft bei dir.